Guten Tag alle zusammen. Ich begrüße euch und Sie alle ganz herzlich zu dieser Premiere unserer ersten Online.7-Veranstaltung. Und es beginnt gleich mit einem kleinen technischen Problem. Es sind doch mehr Teilnehmer, als wir erwartet hatten. Und deshalb wird es erstmal ohne Video stattfinden. Das heißt, Sie alle hören mich jetzt, aber werden mich erstmal nicht sehen. Wir sind dran. Eventuell klappt es noch. Aber jetzt hören Sie mich erstmal nur. Also, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Wir freuen uns, dass wir unser lang bewährtes Format Punkt 7 nun trotz der Pandemie wieder aufleben lassen können und sind, wie Sie wahrscheinlich alle auch, gespannt auf diese neue Form der Veranstaltungsdurchführung. Bevor wir in das Thema des heutigen Abends einsteigen und ich Ihnen den Referenten, Herrn Dr. Michael Blume, genauer vorstelle, möchte ich kurz ein paar technische Details und den Ablauf der Veranstaltung näher erläutern. Nach meiner kurzen Einführung folgt, wie gewohnt, der ca. 30- bis 40-minütige Vortrag unseres Referenten. Anschließend werden dann, wie immer, aus unserem Team ein paar konfrontative Fragen gestellt. Bis hierhin ist der Ablauf des Punkt 7-Abends also, auch wenn wir alle vor einem Bildschirm sitzen, quasi wie gewohnt. Nach den Konfrontationen öffnen wir normalerweise die Fragerunde für das Publikum. Das wird heute etwas anders ablaufen. Wie Sie sicherlich bereits festgestellt haben, sind wir jetzt alle nicht mit Video oder Ton zu sehen. Dennoch ist es auch für das Publikum, also für Sie alle möglich, mitzudiskutieren und sich einzubringen. Während des gesamten Vortrags und auch im Anschluss daran können Sie über die Chat-Funktion kommentieren und Fragen stellen. Wer an der Diskussion teilnehmen will, muss auf den Textkanal Hashtag Diskussion klicken und dann kann man etwas schreiben. Wer nur dem Vortrag folgen möchte, ohne den Chat zu sehen, der klickt eben einfach auf Vortrag. Das Team von Punkt 7 wird die Fragen und Aussagen aus dem Chat sammeln und im Anschluss an die Konfrontationen werden die gesammelten Fragen von uns dann stellvertretend an den Referenten gestellt. Wir würden uns also über Ihre Beteiligung im Chat sehr freuen. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass selbstverständlich freie Meinungsäußerung in unserem Format Punkt 7 einen hohen Stellenwert hat. Schreiben Sie Ihre Meinung also gerne. Beleidigungen, Angriffe oder Ähnliches werden aber nicht toleriert und wir behalten uns vor, derartige Kommentare gegebenenfalls auch zu löschen. Spätestens um 20.15 Uhr, also pünktlich zum heutigen Polizeiruf, möchten wir unsere Veranstaltung beenden. Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass wir die heutige Punkt 7-Veranstaltung aufzeichnen. Jetzt zwar nur mit Ton, aber dennoch wird das Ganze dann auf unserem YouTube-Kanal der Evangelischen Kirchengemeinde Waldorf veröffentlicht werden. So haben diejenigen, die heute keine Zeit haben, live dabei zu sein oder womöglich technische Schwierigkeiten haben, auch später noch die Möglichkeit, den Vortrag von Dr. Michael Blume und die anschließende Diskussion anzuhören. So viel jetzt erstmal zum Ablauf. Nun kommen wir endlich zum Thema des heutigen Abends. Das wird man doch noch sagen dürfen. Antisemitismus und Verschwörungsmythen bei Querdenkern. Corona ist fake. Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert. Das ist schiefgegangen. Herr Gates will die Zwangsimpfung für die ganze Welt. Er will mit Sicherheit gleichzeitig die ganze Welt chippen. Masken töten unsere Kinder. DDR 2.0. Nazi-Diktatur. Deep State ist seit 200 Jahren aktiv. Drüben in Amerika wurden die amerikanischen Bundesstaaten aufgekauft und durch zionistisches Geld verkauft. Es gibt eine Elite, die Kinder entführt. UNICEF ist der Transporteur für die Ganzen. Wir werden von Satanisten beherrscht. Die Kanzlerin ist eine Satanistin. Masken machen frei. Und dann darf es auch gestattet sein, mal seine Wut, seinen heiligen Zorn hinauszuschreien. Ihr werdet auch noch aufwachen. Wir alle haben diese und ähnliche Zitate in den letzten Monaten gelesen und gehört. Zum Teil auch hier in Waldorf bei den seit einigen Monaten jeden Montag stattfindenden Demonstrationen der Querdenker auf der Drehscheibe bzw. auf dem Marktplatz. Doch was steckt hinter diesen Verschwörungsmythen? Woher kommen sie? Und wie kann es sein, dass sich auf einmal viele Menschen scheinbar problemlos einer Bewegung anschließen, die derartige Positionen vertritt? Auf der einen Seite betonen viele Querdenker, dass sie für Frieden und Freiheit einstehen und Radikalität ablehnen. Auf der anderen Seite gab beispielsweise erst diese Woche die NPD Trier bekannt, die Demonstration der Corona-Kritiker in Trier zu unterstützen. Was bedeuten solche Zusammenschlüsse für die Querdenkerbewegung? Wie hoch ist eigentlich der Anteil von Rechtsextremen und Verschwörungsmythikern unter den Querdenkern? Und wie groß ist ihr Einfluss auf die Bewegung insgesamt? Außerdem drängt sich die Frage auf, welche Rolle der Antisemitismus hierbei spielt, der zum Teil subtil, zum Teil ganz offen in den Verschwörungsmythen verankert ist. Können Verschwörungsmythen so etwas wie eine Art Einstiegsdroge für Antisemitismus sein? Fragen über Fragen. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem heutigen Referenten Dr. Michael Blume einen echten Experten im Bereich Antisemitismus und Verschwörungsmythen gewinnen konnten. Dr. Michael Blume wurde 1976 in Filderstadt geboren und studierte nach einer Bankausbildung Religions- und Politikwissenschaften an der Universität Tübingen. Anschließend schrieb er seine Doktorarbeit zu Religion und Hirnforschung. Mittlerweile ist Herr Blume der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg. Seit dem letzten Jahr spricht Herr Blume in seinem Podcast mit dem Titel Verschwörungsfragen regelmäßig über die Themen Antisemitismus und Verschwörungsmythen. Außerdem veröffentlichte er 2020 ein Buch mit dem Titel Verschwörungsmythen, woher sie kommen, was sie anrichten, wie wir ihnen begegnen können. Darin geht er konkret auf die aktuelle Situation ein, wirft einen Blick auf die vielen Verschwörungsmythen, die seit dem letzten Jahr plötzlich allgegenwärtig scheinen. Wir sind sehr gespannt darauf, was Herr Blume uns heute zum Thema Antisemitismus und Verschwörungsmythen bei Querdenkern zu sagen hat. Und damit übergebe ich jetzt das Wort an Sie, Herr Blume.
Ja, einen ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich freue mich, dass das heute Abend geklappt hat. Sehr gerne hätte ich Ihnen jetzt gezeigt, ich habe mir extra ein Hemd angezogen und hinter mir die Bücherwand. Sie kennen ja alle diese Aufnahmen von zu Hause. Abendveranstaltungen gehen aber nur noch zu Hause, weil man ja 20 Uhr dann auch tatsächlich daheim sein muss. Ich freue mich, dass so viel Nachfrage da ist, dass wir jetzt tatsächlich gar nicht mit Video arbeiten können. Es wäre schön gewesen. Ich mache ja auch immer wieder Veranstaltungen, falls also jemand ein Bild sehen möchte, zum Beispiel Fellbach war ich jetzt gerade im Rathaus, das war dann auch, ist auch als Livestream auf YouTube, aber ich freue mich auch mal hier auf Discord bei Punkt 7 ein neues Format mit Ihnen auszuprobieren und vielleicht ist ja das Hören auch mal so eine ganz spannende Sache wie beim Radio auch, denn bei Querdenken und Co., da geht es ja um Sachen, die man hört, die man einordnen muss, die man vielleicht auch irgendwo liest. Und so wie ich es wahrnehme, haben Sie in Waldorf eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, die sich damit auseinandersetzt. Ein breites Bündnis von Demokratinnen, die sich da dagegen stellt und aufklärt und Gegendemonstrationen organisiert, aber auch wissen will, was ist dieses Querdenken, wo kommt es her? Sind das alles Rechte? Was ist mit den Leuten los? Warum reagieren Menschen so unterschiedlich? Und wie kommt es, dass da Leute sind, die sagen, ich bin für Liebe, ich bin für Frieden, ich bin links, ich bin quasi aufgeklärt, ich bin Kritikerin, aber dann doch Inhalte von sich geben, die mit Weltverschwörung arbeiten und die unsere Demokratie ablehnen. Ich lese gerade, dass es jetzt still wäre oder ich hoffe, Sie können mich alle hören. Einfach eine kurze Bestätigung. Ja, wunderbar. Okay, also dann kann ich also weitermachen. Ich kann Sie sozusagen unten tatsächlich auch lesen. Wir haben also ein bisschen sowas Interaktives. Das ist ja auch nicht schlecht. Also, fangen wir an. Was ist also los? Wenn Sie mich als Religions- und Politikwissenschaftler fragen, was die Querdenkerbewegung ist, dann würde ich sagen, es ist eine digitale Verschwörungsbewegung, ein Verschwörungsunternehmen. Was bedeutet das? Wir haben immer in der Geschichte, wenn gravierende Krisen geschehen sind, wenn Dinge geschehen sind, die Menschen verunsichert haben, haben wir in unserer menschlichen Psychologie immer eine Möglichkeit, nämlich wir können nach Schuldigen suchen. Man nannte das früher gerne die Sündenbocksuche nach dem biblischen Bild, dass man alle Sünden auf einen Bock gelegt hat und den in die Wüste geschickt hat, also gewissermaßen die Dinge abgeben kann. Wir nennen das heute natürlich nicht mehr Sündenbocksuche, sondern wir nennen es Blunting, abblocken. Das ist etwas, das wir übrigens alle tun, alle, die hier dabei sind, ob sie selber zu den Querdenkern gehören oder nicht. Blunting bedeutet, abblocken bedeutet, dass wir aus der Vielzahl der Informationen, die uns erreichen, immer nur einen Teil an uns heranlassen können. Wir schaffen es nicht, 24 Stunden am Tag uns zum Beispiel mit der Klimakrise auseinanderzusetzen oder auch mit den Gefahren einer Pandemie auseinanderzusetzen, mit Kriegsgefahren auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir alle, um überhaupt leben zu können, weiterleben zu können, auch Phasen des Blunting brauchen, wo wir sagen, du, jetzt ist mal gut, jetzt habe ich mich genug mit den Problemen und Ängsten der Welt befasst, jetzt bin ich mal einen Moment nur ich selbst oder Freundin, Freund, Partnerin, Partner, Vater, Mutter, Kind, was auch immer. Das heißt, man nimmt andere Rollen an und ist mal in dem Moment einfach die Arbeitskollegin, der Wissenschaftler, die Pastorin, die Journalistin, whatever, und geht mal einen Moment aus dem Krisenmodus hinaus. Blunting ist aber etwas, das können wir auch verallgemeinern. Wenn wir also dann sagen, also diese zum Beispiel Pandemie oder diese Wirtschaftskrise, das kann ja alles gar nicht wahr sein. Das stimmt doch so nicht. Da muss doch jemand dran schuld sein. Die Klimakrise, das kann es doch so gar nicht geben. Also das heißt, wenn quasi beängstigende Erfahrungen beginnen, sich so auf mich zu wälzen, dass sie mein Leben einnehmen, dann kann ich das insgesamt abblocken. Also nicht nur, dass ich mal sage, ein paar Stunden am Tag, sondern ich leugne es generell. Und dann ist sozusagen, dann wird es gefährlich. Blunting ist dann, geht wirklich in einen Zustand über, wo dann die Angst aus sich selber abgespalten wird und sie wird, wie man das sagt, externalisiert. Ich suche dann jemanden, wo ich diese Angst abladen kann. Und damit kommen wir zur Stufe 2. Also Blunting, Stufe 1, die haben wir alle, mehr oder weniger. Aber auf Stufe 2 kommt jetzt eben dazu der Verschwörungsmythos. Jetzt behaupte ich nämlich zum Beispiel, die Klimakrise, die gibt es ja gar nicht. Das haben sich nur Leute ausgedacht, um unsere Autoindustrie kaputt zu machen. Ja, oder bei Ihnen in Waldorf, SAP. Ja, das sind ja nur die Großunternehmen, die wollen damit mein Leben kontrollieren. Die Covid-19-Pandemie, das Virus, das gibt es ja gar nicht. Oder es wurde gezielt gezüchtet, um finstere Zwecke zu verfolgen. Tatsächlich war es schon vor einem Jahr, Sie können es bei mir auf dem Blog nachschauen, das war im Januar letzten Jahres, kamen schon die ersten Flugblätter von Ivo Sasek aus der Schweiz. Das ist ein christlicher Fundamentalist, der damals schon verkündet hat, das Covid-19-Virus, das sei von George Soros, einem jüdischen Milliardär, gemeinsam mit Chinesen in Wuhan entwickelt worden, um die Weltbevölkerung auf 500 Millionen zu reduzieren. Also eine Massenvernichtungswaffe. Und das zu einer Zeit, in der es noch gar keine Lockdown-Maßnahmen gab und in der eigentlich man immer noch gehofft hatte, es geht vorbei und werde nicht so schlimm. Da waren schon die Ersten da, die gesagt haben, dieses Virus ist eine Verschwörung. Später dann ist die Stimmung umgekippt. Dann hieß es plötzlich, das Virus sei ganz ungefährlich. Und das sei ja nur quasi die Panik werde nur geschürt durch die Medien und so weiter, um den Leuten Angst zu machen. Also Sie sehen, ganz egal, wie man das dann leugnet, es ist nur immer die Verschwörungserzählung stabil. Das kann nicht wahr sein, so will ich das nicht haben. Und dann gibt es also Leute, die auf der einen Seite gesagt haben, das Virus ist ganz gefährlich, die dann gesagt haben, das Virus gibt es eigentlich gar nicht, die von der Regierung mal härtere Maßnahmen gefordert haben, jetzt sagen, die schränken unsere Freiheit ein, da soll gar nichts mehr passieren. Also das ist klingt natürlich für Außenstehende erst einmal widersprüchlich, aber es macht eben Sinn, wenn man die Angst auf keinen Fall an sich heranlassen will. Man will das als Verschwörung wahrnehmen. Das ist sozusagen die Stufe 2 und die ist natürlich schon problematisch. Denn dann verhalte ich mich unvernünftig. Wenn ich sage, ein Virus oder die Klimakrise, das sei eine Verschwörung, dann reagiere ich ja nicht mehr rational darauf. Dann halte ich mich zum Beispiel nicht mehr an Abstandsgebote. Ich überlege zum Beispiel nicht, ob ich selber etwas beitragen könnte, um weniger CO2 auszustoßen. Das heißt also, ich verhalte mich dann quasi irrational und für Außenstehende auch als sehr egoistisch. Das sind, wo Leute sagen, ja, warum trägt der die Maske nicht? Warum treffen die sich zu einer großen Demo, wenn sie doch wissen, dass das jetzt gefährlich ist? Warum greifen die diejenigen an mit Worten oder vielleicht sogar mit mehr, die versuchen zu helfen? Warum beschimpfen die Leute, die sich für Impfungen aussprechen oder aufklären? Also dann passiert dieses Verhalten, was für die Menschen, die in den Verschwörungsmythen drinstecken, völlig rational ist. Die sagen, ihr anderen täuscht euch doch alle. Wir sehen doch, das ist eine Verschwörung. Was tut ihr denn alle? Was gehorcht ihr alle der Verschwörung? Ihr seid ja alles Schlafschafe. Wir haben es aber geblickt. Wir sind diejenigen, die erkannt haben, das ist doch nur eine Verschwörung. Und dann kommen wir auch schon zur Stufe 3, nämlich dem Antisemitismus. Der Antisemitismus, das ist etwas, was leider auch von Anfang an dabei war. Ich habe es erwähnt, schon bevor die ersten Querdenken-Demonstrationen überhaupt stattfanden in Deutschland, kamen bereits die ersten Nachrichten, dass angeblich der George Soros, also ein Jude, ein jüdischer Milliardär dahinter stecke. Die Rothschilds wurden wieder genannt und das eskalierte dann immer weiter. Bill Gates sei jüdisch, wurde dann behauptet, was einfach nicht stimmt. Und eine Zeit lang war auf Google Christian Drosten Jude ganz oben in den Suchbegriffen, was auch ein bisschen bizarr ist, weil man schon am Vornamen Christian merken kann, das ist kein gängiger jüdischer Name. Aber für die Verschwörungsgläubigen war eben klar, da müssen Juden dahinter stecken. Warum ist das so? Warum kommen die Leute immer wieder auf Juden? Was haben Juden bitteschön mit einem Virus aus Wuhan zu tun? Es gibt kaum eine Stadt auf der Welt, die weiter entfernt ist von jüdischen Gemeinden als Wuhan. Historisch ist das leider gar nicht schwer zu erklären oder vielleicht in dem Fall, Gott sei Dank, wissenschaftlich gut zu erklären. Dann können wir es nämlich verstehen und können uns auch dagegen wehren. Es ist nämlich so, dass das Judentum die erste Religion des Alphabetes war, die erste Religion der Bildung. Wir benutzen heute alle Alphabetschriften, auch hier im Discord-Kanal. Den Begriff Bildung, den verwenden wir auch alle. Wir denken uns halt normalerweise nicht mehr so viel dabei, weil das für uns alle relativ normal ist. Aber das Alphabet war tatsächlich das erste Schriftsystem der Erde, das auf weniger als 30 Buchstaben basierte. Also wir haben ältere Schriftsysteme gehabt, wie die babylonischen Keilschriften, die ägyptischen Hieroglyphen, aus denen über das Demotische wohl die Alphabete entstanden sind, oder die chinesischen Schriften mit Hunderten und Tausenden von Schriftzeichen, großartige Schriftsysteme, die es ja zum Teil auch bis heute in unzähligen Varianten gibt, aber die waren außerordentlich schwer zu lernen. Das heißt, in den Gesellschaften, in denen es schon Schrift gab, Babylon zum Beispiel oder Ägypten, da haben eigentlich nur die Kinder von den oberen 10.000, wie man so schön sagt, also von Priestern, von leitenden Beamten, von Fürsten, nur die ganz Obersten hatten die Möglichkeit, lesen und schreiben zu lernen. Die meisten Menschen waren dazu verurteilt, nicht lesen und schreiben zu können, sondern einfach denen zu vertrauen, die diese Technik halt schon beherrscht haben. Und jetzt kommt aber dazu die Alphabetschrift. Und die taucht 1700 vor Christus auf dem Sinai auf. Und man nennt es das sogenannte proto-semitische Alphabet. Und aus dem entwickeln sich alle Alphabete, die wir heute auf der Welt verwenden. Und was ist das Besondere? Sie sehen es sogar noch oder hören es sogar noch im Alphabet, sagen wir bis heute. Das ist nach den ersten beiden hebräischen Buchstaben Aleph, Bet, Rind und Haus. Ja, witzigerweise können Sie den Stier beim A sogar noch erkennen. Wenn Sie das A einfach mal umdrehen, dann können Sie den noch erkennen. Aber an sich hat sich die Wortbedeutung verloren. Alpha, Beta bedeutet schon nichts mehr und A, B auch nicht mehr. Denn das Geniale an Alphabeten ist ja, dass ich mit diesen Buchstaben, indem ich sie loslöse von jeder konkreten Bedeutung, auch alles ausdrücken kann. Ich kann jede Sprache der Welt, kann ich jetzt in diesen bis zu 30 Buchstaben ausdrücken. Also Englisch, Französisch, Russisch, zum Beispiel auch kyrillisches Alphabet, Badisch, Schwäbisch, Bayerisch, Sächsisch, jede Sprache der Erde, Spanisch natürlich, kann ich jetzt darstellen, auch in Alphabetschrift. Und das entsteht nach der jüdischen Überlieferung schon lange vor dem Judentum. Also das sagen nicht, wir waren die Ersten, die im Alphabet geschrieben haben, sondern sie schreiben das einem der Söhne von Noah zu, dem Sem. Ja, Noah hatte drei Söhne nach der biblischen Überlieferung, Sem, Ham und Japhet. Und der Sem, der sei der allererste gewesen, der eine Schule gegründet hat und in Alphabetschrift geschrieben hat. Jetzt wissen Sie, was Semitismus ist. Es hat nichts mit Rasse zu tun. Es gibt keine Menschenrassen und es gibt unter Jüdinnen und Juden Angehörige aller Hautfarben. Es gibt ein afrikanisches Judentum, ein chinesisches Judentum, ein arabisches Judentum, ein kurdisches Judentum, natürlich ein deutsches, aschkenasisches Judentum. Das hat nichts mit Rasse oder Hautfarben zu tun. Es geht da um Religion und Schriftbildung. Und bis heute kann man auch jüdisch werden und dazu muss man dann die Schriften lernen. Dann quasi, wenn man das beherrscht, dann kann man zum Judentum beitreten. Einer der Nachfahren von Sem ist der Ewer, von dem wird dann abgeleitet der Hebräer. Und später kommen dann Abraham und Moses und dann auch Jesus, Mohammed, Baha'u'llah. Also die weiteren, die sogenannten semitischen Religionen und Weltanschauungen entstehen und das Judentum ist die erste semitische Religion, die erste Religion des Alphabetes, die erste Religion, in der jedes Kind lesen und schreiben lernen soll. Das ist das Geheimnis und das ist den Leuten in der Antike schon wahnsinnig aufgefallen. Boah, ist das komisch. Das ist ja ein Volk, selbst wenn man denen die Tempel zerstört, selbst wenn man die verschleppt, die halten zusammen, die schreiben einander Briefe, die sind ja alle so gebildet, selbst die Armen unter ihnen. Das war der Vorwurf, der damals sich schon entwickelte. In der Bibel steht, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und daraus entstand zum einen die Lehre, dass man auch Mädchen nicht töten durfte. In den meisten antiken Kulturen war es so, wenn man schon mehrere Töchter hatte, die galten, wie es Konfuzius sagt, als verschüttetes Wasser. Die Mädchen haben rausgeheiratet, die blieben nicht am Hof der Eltern. Also wollte man lieber mehr Jungen haben. Wir haben heute noch einige Regionen in der Welt, wo mehr Jungen aufwachsen als Mädchen. Aber das war nach der Lehre dann der Tora verboten, denn jeder Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, auch das Mädchen. Deswegen hatten die frühen Juden dann auch mehr Mädchen, mehr Kinder. Und jetzt wissen Sie, warum im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, die Geschichte erzählt wird, dass der Pharao die ganzen Jungs töten möchte, aber die Mädchen möchte er gerne behalten. Das hat in der Antike jeder verstanden. Es gab überall Mädchenmangel und man hat, weil auch die Reichen mehrere Frauen heiraten konnten, war immer quasi die Suche danach, wo kann ich Mädchen und Frauen finden. Aber Sie verstehen jetzt eben auch, warum wie der Begriff der Bildung entstanden ist. Der kam tatsächlich über Maimonides, einen großen jüdischen Gelehrten, und den christlichen Theologen Meister Eckhart in die deutsche Sprache. Und heute sprechen wir alle von Bildung und Allgemeinbildung und Ausbildung und wissen gar nicht mehr so richtig, dass damit ursprünglich viel mehr gemeint war, als viel Geld verdienen oder Titel sammeln. Damit war nämlich ursprünglich gemeint, alle Potenziale in sich selber auszuprägen. Und jetzt wissen Sie also, warum Verschwörungsgläubige grundsätzlich Juden auch beschuldigen, Teil der Weltverschwörung zu sein. Anderen Gruppen trauen sie das einfach nicht zu. Die Mythologien sind so alt, dass wenn irgendwas schief geht, dann wird niemand sagen, es ist eine Weltverschwörung der Brasilianer oder es ist eine Weltverschwörung der Quäker oder der Mormonen. Es wird niemand sagen, irgendwie die Albanerinnen kontrollieren die Welt, sondern es läuft leider immer, immer wieder auf den gleichen Verschwörungsmythos hinaus. In einem meiner Bücher beschreibe ich das mit dem Bild eines Canyons. Wenn ein Canyon einmal so tief gegraben ist in die Erde, wenn das Wasser erst einmal lange Zeit dort geflossen ist, dann ist egal, welcher Strom dazu fließt, er fließt immer in das gleiche Flussbett hinein. Und zum Beispiel, wenn ich in jüdischen Gemeinden spreche und ich erzähle über Chemtrails, also dass Leute glauben, dass Flugzeuge Gift versprühen und dass da eine jüdische Rothschild-Verschwörung dahinter steckt, dann seufzen die Leute und fragen mich, wie denn das sein kann, dass er auch noch für Flugzeuge verantwortlich gemacht werden. Also egal, was schief geht, Verschwörungsgläubige tendieren leider fast immer, nicht ganz immer, aber fast immer zum Antisemitismus. Das ist dann die Stufe 3. Und dann wird es natürlich schon gefährlich, weil das bedeutet, man hat dann ein gemeinsames Feindbild. Da können dann Leute, die sich selber als links verstehen, Leute, die sich als Mitte verstehen, Leute, die sagen, ich bin doch überhaupt nicht, ich bin doch gar nicht extrem, ich mache mir doch nur Sorgen um meine Freiheit, es geht mir doch nur um die Gesundheit meiner Kinder, es geht mir doch nur darum, dass die Migranten mir nicht mein Haus wegnehmen. Also Menschen, die sich gar nicht auch als rechts oder rechtsextrem empfinden, können dann genauso angesprochen werden wie alle anderen auch. Es entsteht dann eine sogenannte Querfront. Und die vierte und letzte Stufe, die wir dann haben, ist die sogenannte Tyrannophilie. Das heißt, das ist dann, wenn man glaubt, man ist das Opfer einer solchen Verschwörung, wenn man glaubt, die bedroht einen und die kontrollieren alles, dann wächst die Sehnsucht nach einem großen Erlöser. nach einer Person, die mich da rausholen soll, die die Feinde vernichten soll, die ganze Verschwörung aufdecken soll. Und das war zum Beispiel bei QAnon in den USA, aber auch sehr stark in Deutschland bei QAnon und bei Teilen der Querdenker war es eben Donald Trump. Und die Tatsache, dass er die Wahl verloren hat und nicht mehr Präsident ist, führt jetzt gerade dazu, dass sehr viele Leute aus den QAnon- und Querdenkengruppen jetzt zum nächsten Verschwörungsmythos wechseln, namens Great Reset, wo gesagt wird, naja, die ganze Covid-19-Pandemie, die war eben Teil des Great Reset-Plans vom Weltwirtschaftsforum. Und das ist jetzt sozusagen das nächste Ding. Das heißt, anstatt zuzugeben, dass man sich geirrt hat und dass eben Donald Trump nicht der Erlöser war, stattdessen wechselt man einfach den Verschwörungsmythos und bindet die alte Geschichte in die neue Geschichte mit ein. Also Sie sehen, das ist sozusagen, das ist nicht eine Sache, die man von außen als logisch erfährt, aber für die Menschen drinnen ist es mit unglaublichen Schmerzen verbunden, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Monate oder sogar Jahre lang in so einer Gruppe verbracht haben, wenn Sie hunderte von Stunden investiert haben, wenn Sie Geld ausgegeben haben, dazu kommen wir gleich noch, wenn sie sich mit Freunden, Verwandten verstritten haben, dann zuzugeben, dass das die ganze Zeit falsch war, dass man falsch gelegen ist und dass sich eigentlich geirrt hat, ist wahnsinnig schwer. Wir nennen das Sunk Costs, also versunkene Kosten. Umso mehr wir in eine Sache investiert haben, umso länger klammern wir uns daran. Und dann wird es immer schwieriger, da noch rauszufinden. Und was dann normalerweise passiert ist, dass solche Verschwörungsbewegungen also schrumpfen, dass dann quasi vernünftige Leute noch wieder rausfinden, sich still zurückziehen, aber die, die dabei bleiben, die werden lauter und radikaler und missionarischer. Das ist sozusagen dann der Punkt, die müssten sich selber davon überzeugen, dass sie immer recht gehabt haben, dass das eine Riesenverschwörung ist und dass alles, was passiert ist, Teil dieser Verschwörung ist und dann driftet das immer weiter auseinander. Deswegen haben wir inzwischen bei vielen Querdenkengruppen inzwischen auch Beobachtungen durch die Verfassungsschutzämter. Nicht, weil die Menschen alle am Anfang radikal oder antisemitisch gewesen wären. Das waren sie nicht und das sind auch jetzt nicht alle. Aber weil es sozusagen in harten Kernen die Radikalisierung immer weitergeht. In den USA haben sie es gesehen bis zum Sturm auf das Kapitol. Aber wir hatten auch in Deutschland schon im Sommer einen Angriff auf den Reichstag von Verschwörungsgläubigen. Ja, Sie haben vielleicht noch mitbekommen, dass der Querdenken-Gründer Michael Ballweg, aber nachdem Donald Trump die Wahl verloren hat, dann sich prompt dem Nächsten da angedient hat, und zwar einem selbsternannten König von Deutschland, den Peter Fitzek in Thüringen. Das hat auch dazu geführt, dass sich nochmal viele Leute davon abgewarnt haben, weil sie gesagt haben, das ist mir jetzt dann doch zu krass. Aber dieser Peter Fitzek ist eben schon verurteilt worden wegen Betrugs. Und ich möchte eben einfach aufzeigen, dass an diesen ganzen Verschwörungsbewegungen eben auch Menschen Geld verdienen. Querdenken selber, der Begriff, es gab ein sogenanntes Querdenken-TV, ein Esoterik-Kanal auf YouTube und Co. schon lange vorher, wo also esoterische Güter gepriesen wurden. Das funktioniert eigentlich immer, dass man sagt, naja, vertraut nicht der Medizin, vertraut nicht der Pharma-Lobby, vertraut nicht den Schulwissenschaften, sondern wir haben geheime esoterische Mittel und wenn ihr die nehmt, wenn ihr die kauft, dann geht es euch besser. Also das haben wir zum Beispiel die sogenannte germanische neue Medizin oder die wird heute auch Universalbiologie genannt, wo es dann heißt, die Juden hätten quasi die offizielle Schulmedizin unterwandert und die eigentliche, die germanische Medizin, die werde geheim gehalten. Deswegen würden Juden auch nicht krank, was völliger Schwachsinn ist. Jüdische Menschen werden genauso krank wie alle anderen auch. Und Israel kämpft gerade mit der gleichen Pandemie wie alle anderen Nationen der Welt auch. Aber diese Verschwörungsgläubigen behaupten das einfach, sagen, die Statistiken sind gefälscht. Und dann kann man für wenige tausend Euro zum Beispiel eine Behandlung bekommen in germanischer Medizin oder Heilsteine oder Orgonkristalle und ähnliches, um sich angeblich zu reinigen, zu entgiften, gesund zu werden. Aber man dürfe nicht der Schulmedizin vertrauen. Das funktioniert sozusagen immer. In Krisenzeiten wird es aber dann noch heftiger. Wir haben bei Querdenken dann zum Beispiel ein großes Merchandising, dass also Produkte verkauft werden, die mit den Querdenken-Logos verziert sind, bis hin zu Shirts und dergleichen. Auch da kann man sagen, okay, wenn das ordentlich versteuert ist, dann kam aber auch noch das Querschenken dazu. Das heißt, Anführer der Bewegung, wie eben der Michael Ballweg, riefen die Leute dazu auf, Geld auf das Privatkonto zu überweisen. Genauso zum Beispiel Bodo Schiffmann. Und zwar nicht als Spenden, sondern als Schenkungen. Das heißt, es sollte bei einer Spende, die muss transparent sein. Also wenn Sie Ihrer evangelischen Kirchengemeinde eine Spende machen, dann muss diese Spende verbucht werden und es muss offengelegt werden, wofür sind diese 100 Euro ausgegeben worden. Da gibt es Transparenzberichte und so weiter. Als Privatperson, so sagen diese Verschwörungsunternehmer, gilt es aber für Sie nicht. Sie dürften das Geld als Schenkung annehmen, es sei ja von erwachsenen Leuten, und was Sie dann damit machen, naja, das sei halt Vertrauenssache. Und nach dem bisschen, was wir wissen, sind da sehr, sehr viele Gelder geflossen. Und auch, das wird noch eine Auseinandersetzung mit den Finanzämtern. Nach meiner Rechtsauffassung kann das nicht rechtmäßig sein. Eine Schenkung, die ist auf den Nahbereich eigentlich bezogen, aber nicht auf eine politische Bewegung, die zum Beispiel sogar eine verfassungsgebende Versammlung einberuft und sagt, unser Grundgesetz solle außer Kraft gesetzt werden. Es kommen dann weitere Sachen dazu. Atteste werden verkauft. Es wird gesagt, dass man Sammelklagen in amerikanischen Gerichten einrichtet. Es werden Kurse angeboten und, und. Das heißt, eine Vielzahl von Anbietern kann in diesem Verschwörungsbereich Geld verdienen. Was mich sehr geärgert hat, war zum Beispiel, dass wir schon im Mai bei Querdenken Stuttgart die Behauptung hatten, die Covid-19-Pandemie diene der Bargeldabschaffung. Das von Max Otte, also die Pandemie und die Bargeldabschaffung, seien quasi zwei Seiten einer Medaille und auf diese Art und Weise dann den Menschen Angst gemacht haben um ihr Geld. Und dann wird Gold angeboten, das die Leute kaufen sollen. Dann werden Finanzanlagen angeboten, die die Leute kaufen sollen. Das heißt, man macht Menschen Angst und dann nimmt man sie aus. Ich finde das auch deswegen interessant, weil häufig am Anfang ja vermutet wurde, das wäre eine Bewegung der Ärmeren, eine Protestbewegung. Das hatten wir teilweise bei den Gelbwesten in Frankreich zum Beispiel. Aber die Querdenker, so wir sehen können, gerade auch in Baden-Württemberg, stammen eher nicht aus den armen Schichten. Das sind durchaus Mittelschichten und das sind durchaus Leute, die auch Geld haben. Und man muss ganz klar sagen, die Verschwörungsunternehmer wollen ja auch eine Kundschaft, die auch Geld zahlen kann, die zum Beispiel Hunderte von Euros für eine Busreise zahlen kann und Ähnliches. Was bedeutet das also jetzt? Wir wollen ja auch noch Zeit dann für die Diskussion haben. Aber ich will zwei, drei Sachen eben noch sagen. Also das eine ist, das, was wir erleben, hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Und das ist einerseits der Grund, warum ich so besorgt bin und warum ich auch sehr früh begonnen habe, dagegen aufzuklären, als der erste Antisemitismus auftrat, als zum Beispiel Ken Jebsen nach Stuttgart geholt wurde. Die Querdenker haben dann mich aufgefordert, dass ich bei ihnen spreche. Ich habe gesagt, das mache ich nur, wenn ihr euch klar distanziert von allen antisemitischen Inhalten. Das ist bis heute nicht geschehen und wir hören, dass ist ja inzwischen immer schlimmer geworden. Also da quasi war von vornherein ein ganz problematischer Zug dabei. Diese Verschwörungsbewegung gab es in der Geschichte immer wieder und wir hatten zum Beispiel, wenn es zu Pestepidemien gekommen ist, auch schon im Mittelalter, auch hier im süddeutschen Raum, Pestpogrome, wo dann, wenn die Leute nicht eingesehen haben, dass sie tatsächlich eine Pest, eine Krankheit wütet, sie dann Sündenböcke gesucht haben, sie haben dann Roma und Sinti angegriffen, sie haben Ärzte angegriffen und sie haben vor allem immer wieder Juden angegriffen. Antisemitismus, damals schon ein ganz großes Thema. Auch das zweite große, sogar vor der Covid-19-Pandemie schon aufbrechende QAnon-Motiv, dass nämlich vor allem Juden und Frauen sich verbünden, dass Angela Merkel und Hillary Clinton entweder mit den Juden im Bunde oder sogar heimliche Jüdinnen wären, das ist auch ein ganz, ganz altes Motiv. Das hatten wir im 15. Jahrhundert mit dem Aufkommen des Buchdrucks schon einmal. Damals hat es geheißen, dass sich Juden und Frauen verbünden würden, um Kinder quasi um im Hexensabbat gemeinsam zu begehen, Kinder zu entführen und aus diesen entführten Kindern Hexensalbe zu gewinnen. Und der gleiche wahnwitzige Verschwörungsmythos, den haben Sie heute wieder mit dem Stichwort Adrenochrom, heißt es dann plötzlich. Und plötzlich verkündet auch jemand wie Xavier Naidoo zum Beispiel aus seiner badischen Villa heraus, dass jetzt bald der Donald Trump die Kinder befreien würde, die in den geheimen Verließen der Juden und Frauen quasi stecken würden. Also es ist der gleiche Mythos, der immer, immer wiederkehrt. Und deswegen will ich schon mal sagen, bin ich sozusagen trotz allem optimistisch, denn es sind heute sehr, sehr viel weniger Menschen als früher, die auf solche Verschwörungsmythen hereinfallen. Michael Ballweg hat bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart in der letzten Wahlrunde 1,2% der Stimmen erzielt. Das sind natürlich immer noch Tausende von Menschen und das ist immer noch viel zu viel. Aber es ist sehr, sehr viel weniger, als es in der Geschichte jemals gewesen ist. Das heißt, das sind keine Mehrheiten mehr, sondern das sind kleine Minderheiten, die aber sehr laut und leider teilweise auch sehr radikal sind. Und da kommen wir eben zum Zweiten. Immer dann, wenn neue Medien aufgetreten sind, gab es eine Explosion von Informationen und sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes. Also ich habe den Buchdruck schon erwähnt. Damit begann zum Beispiel auf der einen Seite die Bildungsexplosion, die allgemeine Schulpflicht. Auch bei Martin Luther zum Beispiel, der dazu aufgerufen hat, Mädchenschulen zu gründen. Aber beim gleichen Martin Luther dann auch Hass und Antisemitismus gegen Juden, üble Schriften, aber auch zum Beispiel gegen aufständische Bauern. Und wir haben nach dem Aufkommen des Buchdrucks eben nicht nur ein Bildungswachstum, wir haben das Täuferreich von Münster, sozusagen der IS auf christlich, wir haben den 30-jährigen Krieg und erst danach beginnt das Zeitalter der Aufklärung und es ist immer noch bis heute umkämpft. Wir haben dann im 19. und 20. Jahrhundert die elektronischen Medien, Telegramm, dann Radio und Film. Und das nutzen zum Beispiel die Nazis. Die nutzen das, um damit an die Macht zu kommen, die Weimarer Republik zu zerschlagen. Oder in den USA wird der Ku Klux Klan neu gegründet, nachdem ein Kinofilm über ihn sehr, sehr erfolgreich ist. Um 1916 gründet sich der Ku Klux Klan, der bereits erloschen war, wieder. Und wir hatten vor einigen Jahren sogar hier in Baden-Württemberg Polizisten, die sich einem Chapter des Ku Klux Klan angeschlossen hatten. Also da sieht man, dass neue Medien halt auch immer wieder auch den alten Hass nach oben spülen. Und jetzt eben, ja, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und wir haben wieder ein neues Medium und zwar das Internet. Und ich liebe es. Ich blogge, ich podcaste, ich twittere, mein Team und ich, wir haben jetzt sogar einen offiziellen Instagram-Account. Ich habe E-Books geschrieben. Ich liebe das Internet. Ich hoffe, ich hätte auch den Buchdruck geliebt im 15. Jahrhundert. Ich muss aber zugeben, auch genau das hat wieder diese Unterseite. Sie können das Internet, wir können das Internet benutzen, um uns zu informieren, zu vernetzen, zu diskutieren, auszutauschen, so wie wir es jetzt ja auch gerade tun. Aber wir können es eben genauso verwenden, um uns in geschlossene Gruppen abzuschließen, uns davon zu überzeugen, dass zum Beispiel alle Frauen böse und Schlampen sind, wie es die Incel-Bewegung, also frustrierte Männer, die einen Hass auf Frauen kultivieren, sich dann gegenseitig einreden. Verschwörungsmythen, Rassismus und natürlich immer wieder dabei Antisemitismus verbreiten. Das heißt, die Menschen melden sich, und das ist heute leichter denn je, aus der Realität ab. Die müssen nicht mal mehr auf den Stammtisch und die müssen nicht mal mehr irgendeinem Verein beitreten oder so, sondern sie können von zu Hause aus über YouTube, Discord, WhatsApp, Facebook sich in Gruppen hineinhangeln, wo es dann von Verschwörungsmythen, germanischer Medizin, Rothschild-Verschwörung, Rassismus, dass die Muslime mit drin stecken, dass die Roma und Sinti mit drin stecken, wo sie all das finden und sich gegenseitig hochpeitschen können. Also der Gesamtbefund für Baden-Württemberg ist, es steigt nicht die Zahl der Antisemiten und Rassisten. Es ist sogar unter den jüngeren Generationen eher zurückgehend. Aber die Menschen, die antisemitisch oder rassistisch, verschwörungsmythologisch im weitesten Sinne orientiert sind, die können sich halt leichter denn je vernetzen. Die können sich radikalisieren, gegenseitig hochpeitschen. Denken Sie zum Beispiel an den Attentäter auf die Synagoge in Halle. Da hat man immer vom Einzeltäter gesprochen. Da habe ich mir die Haare gerauft, weil wir ganzen Fachleute eben sehen, das sind keine Einzeltäter. Die sind nicht mehr in einer klassischen Gruppe, wie man sie früher gekannt hat, irgendwie in einer Partei oder in einer sowas dabei. Aber die sind über das Internet miteinander verbunden und die peitschen sich da hoch. Und er hat seinen Angriff auf die Synagoge ja sogar live gestreamt und sich darüber geärgert, dass er nicht ausreichend Menschen ermordet hat, dass sein Bodycount so niedrig gewesen sei. Und da kann man, glaube ich, sehen, was für eine Gefahr eben von solchen digitalen Radikalisierungen auch einfach ausgehen kann. Also, wir sind am Ende angekommen, dass jetzt noch Zeit zum Diskutieren bleibt, aber ich wollte eben deutlich machen, erstens, die Psychologie des Verschwörungsglaubens betrifft uns alle, manche mehr, manche weniger. Es ist vor allem eine emotionale Sache, wie wir mit Krisen und Ängsten umgehen. Bildung, formale Bildung hilft, aber nicht absolut. Es gibt auch Professoren, die abdrehen und es gibt umgekehrt Menschen mit einer niedrigen formalen Bildung, aber einer starken Charakterbildung, die damit sehr gut umgehen können. Das Zweite ist, mit diesen Verschwörungsbewegungen verdienen Menschen eben auch Geld. Da stecken leider immer auch Finanzmodelle dahinter. Ich war erst so restlos davon überzeugt, als selbst Attila Hildmann seiner Anhängerschaft Siegfried Thaler verkauft hat und mir also klar war, wenn selbst so ein ganz radikal und offensichtlich durchgeknallter Typ trotzdem noch in der Lage ist, seine Anhängerschaft abzuzocken, dann ist das dieses Verschwörungsunternehmen offensichtlich sehr, sehr einträglich. Und das Dritte eben, durch das Internet haben wir noch einige heftige Jahre vor uns. Ich glaube, dass die guten Effekte überwiegen. Ich glaube, dass es diesmal den Antisemiten nicht gelingen wird, unsere Demokratie zu vernichten. Aber ich glaube, wir werden noch einige Gewalt und Radikalisierung erleben in den nächsten Jahren. Und deswegen bin ich Ihnen so dankbar, dass Sie sich informieren, dass Sie sich engagieren, dass Sie sich und soweit möglich auch andere Menschen vor dieser Art des Hasses schützen. Denn Antisemitismus hat noch nie in der Geschichte irgendein Problem gelöst. Er hat immer nur unglaublich viel Leid gebracht und alles nur schlimmer gemacht. Und meine feste Auffassung ist, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert dringend mehr Wissenschaft, Vernunft, Liebe, meinetwegen auch Gottvertrauen brauchen, aber nicht wieder Verschwörungsmythen, Antisemitismus und Hass. Falls es Ihnen langweilig war, haben Sie sich zumindest nicht abgemeldet. Ich freue mich sehr und bin jetzt gespannt auf die Diskussion und Ihre Fragen.
Ja, vielen Dank, Herr Blume, schon einmal für diesen informativen und spannenden Vortrag. Wie bereits angekündigt, werden jetzt 2 bis 3 konfrontative Fragen aus dem Punkt-7-Team gestellt, bevor dann die Fragen aller Zuhörer aus dem Chat an Herrn Blume weitergegeben werden. Ich lade Sie also alle noch einmal dazu ein, gerne im Chat jetzt auch Ihre Fragen zu stellen. Ich übergebe jetzt das Wort an den ersten Konfrontator aus dem Punkt-7-Team für die erste konfrontative Frage. Gut, da scheint es jetzt wohl ein paar technische Schwierigkeiten bei unserem ersten Konfrontator zu geben. Ich werde jetzt einfach die Frage stellvertretend stellen. Für diesen Fall haben wir die Fragen vorher ausgetauscht. Also stellvertretend stelle ich nun die Frage an Sie, Herr Blume. Punkt 7 ist ja eine Gruppe der evangelischen Kirche in Walldorf. Und es ist ja so, dass der Heilige Geist als wissenschaftlicher Fakt auch umstritten ist. Daher die Frage, kann man das Christentum auch als Verschwörungstheorie auffassen? Und wenn nein, warum nicht? Und als Zusatzfrage, wie sieht es mit der Rolle der Christen innerhalb der Querdenker aus? Sind das vereinzelte Mitläufer oder ist das eine treibende Kraft?
Ja, vielen Dank. Sehr, eher fast Thema für eigene Vorträge, aber ich mache es natürlich ganz kurz. Alle Religionen und auch alle Weltanschauungen bauen auf Mythen auf. Also auch ich zum Beispiel, obwohl ich ein Doktor der Religionswissenschaft bin, ich habe meine Doktorarbeit über Religion und Hirnforschung geschrieben, ich bin selbst evangelischer Christ, komme übrigens aus einer nicht-religiösen Familie ursprünglich, meine Frau ist Muslimin. Wir glauben eine ganze Menge Dinge, die wir nicht beweisen können. Wir glauben an Menschenrechte, wir glauben an Liebe, wir glauben an Vernunft, an Sinn im Leben, ja, und wir glauben auch an Gott. Das heißt, die Frage ist nicht, ob man alles im Leben beweisen kann, wissenschaftlich beweisen kann. Der Witz ist ja, dass wir seit Karl Popper wissen, dass Theorien eben nie bewiesen werden können. Theorien zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer überprüfbar und widerlegbar sind. Wissenschaftliches Wissen ist großartig, aber es ist immer vorläufig. Wir wissen heute noch nicht, wie die Impfstoffe wirken, ob neue Mutationen auftreten. Also wir haben noch ganz viele Unsicherheiten. Das ist in der Wissenschaft immer so, dass wir also immer vorläufiges Wissen haben. Wir nähern uns der Wahrheit über Wissenschaft an. Aber es gibt auch ganz große Bereiche des Lebens, zum Beispiel Recht. Wir werden niemals im Labor nachweisen können, dass Menschen Menschenwürde oder Menschenrechte haben. Das können wir nur glauben. Oder Reichsbürger bestreiten zum Beispiel, dass es die Bundesrepublik Deutschland überhaupt gibt. Die sagen, die gibt es gar nicht. Das ist alles sozusagen, ja, ist ja auch nur Mythos. Und es stimmt. Staaten sind mythologische Gebilde, die wir mit Erzählungen, mit Ritualen, man spricht von sogenannter Zivilreligion, am Leben erhalten. Und wenn Sie einmal ein Gerichtsverfahren anschauen, die ganzen Rituale dabei, das ist natürlich wirklich ganz toll und auch ganz stark in der Religion verwurzelt. Das heißt, mir geht es nicht darum zu sagen, Wissenschaft ist gut und Mythologie ist schlecht, sondern mir geht es darum, dass wir auch mit Hilfe der Wissenschaft unterscheiden, welche Mythen tun uns gut und welche Mythen, Verschwörungsmythen, die schaden uns und anderen. Darauf kommt es an. Also wir dürfen gerne weiter religiös sein oder humanistisch oder verschiedenste Weltanschauungen oder Religionen haben, aber wir sollten wissen, dass wir glauben. Wir sollten aufgeklärt sein und wir sollten auch in der Lage sein, wie Sie es gerade getan haben, uns auch selber kritische Fragen zu stellen. Kann ich das eigentlich beweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist? Oder ist das etwas, was ich aus guten Gründen glauben kann, aber was ich anderen auch nicht aufzwingen kann, wenn sie es nicht glauben? Also das ist der ganz große Unterschied. Und tatsächlich haben wir deswegen in den Religionen fundamentalistische Bewegungen, die ganz stark am Verschwörungsglauben sind. In Baden-Württemberg zum Beispiel Samuel Eckert, der von seiner adventistischen Gemeinde auch als Prediger ausgeschlossen worden ist und der da ganz stark mitmacht. Und die sagen, wir haben die einzig wahre Religion und die Verschwörung geht von den Satanisten, von den teuflischen Mächten aus. Und deswegen sind also christliche Kreise in Verschwörungsbewegungen oder auch islamische. Im Irak habe ich das sehr stark erlebt, denn die antisemitischen, die verschwörungsgläubigen Bewegungen sind im religiösen Gewand sehr, sehr stark. Ich würde sogar sagen, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften eine ganz wichtige Aufgabe der Seelsorge haben. Sie sollten Orte sein, wo Menschen mit ihren Ängsten hinkommen können und wo ihnen auch geholfen wird, wo man drüber sprechen kann, wo man aber auch Mythen, Rituale, Gemeinschaft kennenlernt, um mit der eigenen Angst fertig zu werden. Wenn Punkt 7 nehme ich als so einen Ort wahr und dann ist es eine feine Sache. Also ja zu Mythen, aber bitte zu aufgeklärten Mythen, zum Dialog und auch zur Bereitschaft zu Zweifel. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, ein echter religiöser Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass er auch mal durch einen echten Zweifel gegangen ist und nicht quasi alles geglaubt hat, was irgendwelche anderen Menschen erzählt haben.
Gut, vielen Dank für diese Antwort. Dann kommt jetzt die nächste konfrontative Frage aus unserem Punkt 7-Team. Okay, auch hier scheint es wieder technische Schwierigkeiten zu geben. Daher werde ich jetzt die Frage nochmal stellvertretend stellen. Und zwar geht es darum, ob gesellschaftspolitischer Unterricht und Quellenarbeit in Zeiten der sozialen Medien vielleicht neu konzipiert werden müssen und vielleicht auch als Kernkompetenz vermittelt werden müssen. Gerade in diesen Zeiten, in denen eben der gesellschaftliche Diskurs sich doch verändert und es auch eine Müdigkeit gegenüber der Erinnerungskultur gibt. Die sozialen Medien sind jetzt quasi die radikale Verbreitungsmaschinerie. Und da stellt sich eben die Frage, wie Sie auch als Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg das sehen, welche konkreten Möglichkeiten und welchen Behandlungsbedarf es auch in unserer staatlichen Bildung gibt.
Ja, also das ist tatsächlich ein Riesenthema und Sie haben es ja gesehen, im Vortrag habe ich Bildung ja quasi ganz in die Mitte gestellt. Das ist ja das, was mit dem Judentum, mit dem Semitismus praktisch begonnen hat. Und es darf nicht stehen bleiben. Also ich finde, unser Bildungsbegriff hinkt teilweise doch deutlich hinterher. Unsere Strukturen, unsere Inhalte, die sind halt auf die neue Zeit noch gar nicht eingestellt. Das werden sie nie ganz sein, weil sich die Welt ständig verändert. Aber ich denke schon, dass wir manches auch besser machen könnten. Ich habe deswegen dem Landtag von Baden-Württemberg auf Bitte, also mein Amt wurde geschaffen durch einen Beschluss von allen Fraktionen des Baden-Württembergischen Landtages außer einer, also alle also 4 von 5 Fraktionen haben gesagt, ja, das ist gut, das wollen wir. Die jüdischen Gemeinden hatten mich vorgeschlagen und die Fraktionen haben gesagt, jawohl, den möchten wir haben. Und ich solle Ihnen bitte alle 4 Jahre einen Bericht vorlegen mit Handlungsempfehlungen. Und der erste liegt vor, den kann man natürlich auch im Internet abrufen. Der enthält 74 Handlungsempfehlungen, wir sind ziemlich gut in der Umsetzung. Und das Bildung, Integration, Wissenschaft, Forschung bis hin zu Polizeirabbinern, die wir jetzt haben. Also quasi die ganze Bandbreite. Überall suchen wir, mein Team und ich, suchen wir nach Hebeln, wo wir es besser machen können. Bildung ist ein Schlüssel dazu. Weil die sogenannte Holocaust-Pädagogik, wie man das früher genannt hat, meines Erachtens noch sehr veraltet ist teilweise. Man hatte nämlich früher auf der einen Seite Zeitzeugen. Das heißt, Menschen konnten noch selber in Schulen gehen und erzählen, was sie erlebt haben. Das hat man jetzt aber fast nicht mehr. Und gleichzeitig gab es aber auch eine Pädagogik der Schuld. Also man hat gesagt, ja, ihr seid das Volk der Täter und ihr oder eure Eltern waren daran schuld. Und das ist nach hinten losgegangen. Und das wollen auch die jüdischen Gemeinden nicht mehr. Das wird mir ganz, ganz deutlich gesagt, dass sie sagen, ja, aber die heutigen zum Beispiel Schülerinnen und Schüler können überhaupt nichts für das Dritte Reich. Die sind nicht schuld. Und die sollen sich auch nicht schuldig fühlen. Das ist doch gar nicht Sinn der Sache. Es geht doch um Verantwortung. Es geht doch darum, wie wir gemeinsam in Zukunft leben wollen. Und das ist tatsächlich auch meine Auffassung. Ich engagiere mich nicht gegen Antisemitismus und Verschwörungsmythen, weil ich irgendein Schuldgefühl jemandem gegenüber hätte, sondern weil ich sage, ich möchte, dass meine Familie oder meine Kinder, dass wir alle in einer Gesellschaft leben können, die frei ist, in der wir leben, lieben können, in der wir forschen können, in der wir diskutieren können und in der nicht eine Gruppe die andere Gruppe als Verschwörer beschimpft auch verfolgt. Das ist die Frage, der Umgang mit Vielfalt. Ich sehe in einigen Ihrer Fragen, dass gefragt wird, ja, aber man muss doch auch Kritik üben dürfen. Ja, selbstverständlich, das muss man und das würde ich mir sogar wünschen, dass nicht diese Verschwörungsbewegungen auch immer wieder Diskurse kaputt machen würden. Ja? Wenn man nicht sagt, Angela Merkel ist Jüdin und Teil der satanischen Weltverschwörung, dann kann man doch stattdessen sehr viel realistischer sagen, wie läuft es denn bei uns mit dem Impfen? Oder was hätte denn besser laufen können? Oder warum sind die Gesundheitszentren immer noch nicht mit der neuen Software ausgerüstet? Also es geht gerade nicht darum, Kritik zu verbieten, sondern fair miteinander umzugehen. Ich kann mit Menschen anderer Parteien, anderer Auffassung, Weltanschauung ganz anderer Meinung sein, aber ich soll sie doch nicht als Verschwörer beschimpfen und abwerten und bedrohen. Demokratie bedeutet nicht, dass alle einer Meinung sind, aber Demokratie bedeutet, dass Menschen unterschiedlicher Meinung fair miteinander umgehen. Dafür waren Parlamente eigentlich gedacht, nicht dafür, dass die eine Gruppe sagt, ihr anderen seid alle Altparteien und gehört abgesetzt und verhaftet oder Schlimmeres, sondern dass man sagt, okay, es gibt unterschiedliche Meinungen von links bis rechts und die kommen miteinander ins Gespräch und dann wird abgestimmt und dann findet man gemeinsame Wege und das ist mühsam, aber das ist eine Kultur des Respekts und dann kann ich zum Beispiel auch sagen, hey, die Rede von Gregor Gysi, die hat mich jetzt auch mal nachdenklich gemacht und jemand aus einem anderen demokratischen Spektrum kann sagen, naja, also das war jetzt mal nicht schlecht von der Bundeskanzlerin, wenn ich auch bei einem anderen Thema nicht ihrer Meinung bin. Das eben, darauf kommt es eben an. Wir nennen das Ambiguitätstoleranz, Umgang mit Vielfalt. Und eigentlich beginnt die schon im Kindergarten. Eigentlich ist da schon, wo Kinder lernen, dass es okay ist, verschieden zu sein. Verschiedene Geschlechter zu haben, verschiedene Hautfarben zu haben, verschiedene Bräuche zu haben und trotzdem eine gemeinsame Grundlage zu finden und trotzdem gemeinsame Regeln fürs Zusammenleben auszuhandeln und trotzdem in Gemeinsamkeit verschieden zu sein. Und dieser Ansatz von Bildung, Charakterbildung, Herzensbildung, den möchte ich stärker ausbauen. Da kämpfe ich mit meinem Team drum. Also falls sich noch irgendjemand hier in diesem Forum schuldig fühlen sollte für das NS-Regime, kann ich mit Charlotte Knobloch antworten, die gerade im Bundestag gesagt hat, sie ist eine stolze Deutsche. Und sie verteidigt unser Deutschland als ein Deutschland der Vielfalt und der Demokratie. Und darum geht's. Engagieren Sie sich bitte nicht gegen Antisemitismus nur wegen der Vergangenheit oder auch nicht nur wegen der Juden, sondern engagieren Sie sich gegen Antisemitismus für unsere Zukunft in Freiheit und Vielfalt, dass Menschen Christinnen, Musliminnen, Humanistinnen, Buddhistinnen, Jüdinnen sein können, ohne Angst voreinander haben zu müssen. Darum geht's. Und wenn das ankommt, bis dahin haben wir noch eine Strecke vor uns zugegeben.
Ja, vielen Dank, Herr Blume, auch für diese Antwort. Sie haben ja bereits den Blick auf unseren Chat gelenkt und ich übergebe jetzt das Wort an einen unserer Punkt-7er, der wie bereits angekündigt den Chat jetzt die ganze Zeit mitverfolgt hat und der nun möglichst viele Ihrer Fragen aufgreifen und an Herrn Blume stellen wird. Du hast das Wort.
Vielen Dank. Die erste Frage bezieht sich nochmal ganz konkret auf Ihren Vortrag, und zwar auf die Stufen, die Sie beschrieben haben. Gehen diese zwangsläufig ineinander über und können die Übergänge auch unterbrochen werden?
Ja, also es sind psychologische Stufen und das heißt, sie sind nicht zwangsläufig. Wir Menschen sind nicht determiniert. Also es gab zum Beispiel auch große Verschwörungsgläubige wie Friedrich Nietzsche. Ja, also Nietzsche war ein ein riesiger Verschwörungsgläubiger. Er hat vorgeworfen, dass die Juden, die Frauen, die stecken alle mit drin und so. Und hat eine riesen Verschwörungserzählung aufgemacht, die dann aber auch dann wieder so komplex war, dass er dann zum Beispiel auch wiederum mit einigen jüdischen Menschen auskommen konnte, sie sogar gelobt hat und gesagt hat, er ist gegen eine Tyrannenherrschaft. Er wollte eine Herrschaft der Intellektuellen, nicht an einzelnen Tyrannen. Also das heißt, da ist sozusagen, und diese vier Stufen sind ziemlich stark miteinander verzahnt, aber nicht zwangsläufig. Und es gibt auch die Möglichkeit für Menschen, da wieder rauszukommen und davon wieder runterzukommen. Wir haben in Baden-Württemberg sogar eine Beratungsstelle gegründet für Leute, die aussteigen wollen oder für Angehörige, die gar nicht weiter wissen, Zebra in Freiburg, wo sich Leute dann hinwenden können, die vielleicht auf Stufe 2, 3 oder 4 feststecken und da aber wieder rauskommen wollen. Also das ist ja das Schöne, wir sind trotz allem freie Menschen und das heißt, die Psychologie, ich würde sagen, sie pusht uns in bestimmte Richtungen, aber sie determiniert uns nicht. Wir alle haben noch eine Freiheit in uns.
Herzlichen Dank. Die zweite Frage ist, ist Querdenken und Antisemitismus noch voneinander zu trennen oder ist es essentieller Teil der Bewegung? Und gibt es Grenzlinien, Unterscheidungsmerkmale zwischen Corona-kritischen Menschen und antisemitischen Verschwörungstheoretikern?
Ja, also es ist natürlich immer so, ich würde sagen, es kommt immer auf den einzelnen Menschen an. Also nicht jeder Querdenker ist auch ein QAnon-Anhänger und auch nicht jede ist eine Antisemitin. Sondern dass die Mythen und das, was in den Gruppen und so weiter getauscht und diskutiert wird, das geht natürlich ineinander fließend über. Und es ist ja auch nicht so, dass die Leute wie bei einem Knopf dann auf einmal antisemitisch an aus sind, sondern es ist ja eher so, dass man am Anfang vieles für möglich hält. Herr Blume, die Semiten, das ist doch eine Rasse aus Juden und Arabern. Also man weiß doch schon, so diese jüdischen Finanzeliten. Ja, also das beginnt ja nicht so, dass die Leute sofort voll einsteigen, sondern die halten es am Anfang für möglich und dann steigern sie sich da rein. Und deswegen, glaube ich, kann man das nicht so, muss man sich immer die einzelne Person anschauen, wo die einzelne Person steht. Strukturell aber geht es natürlich in diese Verschwörungsmythen hinein. Und das ist auch genau die Trennschärfe, die ich empfehle. Es ist völlig okay, unterschiedlicher Meinung zu sein. Es ist völlig okay zu sagen, der Lockdown ist mir nicht hart genug oder der ist zu hart oder die Impfungen sollten schneller gehen oder sollte gar niemand geimpft werden. Über all diese Themen kann man streiten. Aber in dem Moment, wo der eine der anderen vorwirft, du bist doch Teil der Verschwörung, ihr seid doch alle Altparteien, Kartellparteien und die Kirchen sind verjudet und all diese Dinge. Also wenn der Verschwörungsvorwurf dazu kommt, wenn ich den anderen nicht mehr als Andersdenkenden, sondern als Verschwörer bezeichne, das ist dann die Grenze. Und da würde ich sie auch ziehen, weil dann macht eine rationale Diskussion ja keinen Sinn mehr. Wenn Sie dem anderen sagen, also hören Sie mal hier, die wissenschaftlichen Studien impfen, das wäre doch eigentlich eine feine Sache. Und der sagt, aha, Sie sind also Teil der Rothschild-Verschwörung. Dann gibt es kein Gespräch mehr. Dann ist die Gesprächsbasis von den Verschwörungsgläubigen abgebrochen worden.
Vielen Dank. Ein Querdenker stellt die Frage nach Ihren Quellen und möchte Ihre Quellenangaben wissen und ob Sie die Telegram-Gruppen der Querdenker verfolgen oder ob Sie jemals auf einer Demo der Querdenker waren.
Ja, also wir nutzen für die Arbeit alle öffentlich verfügbaren Quellen und schauen uns das natürlich auch an und lesen die Texte und so weiter. Die Querdenker haben ja auch schon mehrere exklusive Pressemitteilungen gewidmet, wo sie mich persönlich sehr beschimpft haben. Also von dem her, ich bin da sehr, sehr gut informiert und außerdem tauschen wir uns natürlich auch in der Regierung aus. Also da ist schon eine hohe Durchdringung da, auch im wissenschaftlichen Bereich übrigens. Und es gibt da natürlich auch tolle Leute. Ich selber überwache die Telegram-Kanäle nicht. Ich mache eigentlich nur Sachen, die ich auch sozusagen öffentlich mache. Allerdings gibt es eben Leute, die das tun, gerade auch aus der Wissenschaft zum Beispiel oder aus den Medien. Und deswegen erreichen uns die Informationen dann auch immer sehr, sehr schnell. Wir bekommen außerdem viele Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern, die beunruhigende Beobachtungen machen und das dann eben auch bei uns melden. Also von dem her herzlichen Gruß an die Querdenker. Danke für eure Pressemitteilungen und ich werde mich auch in Zukunft nicht einschüchtern lassen.
Das heißt, daraus kann man schlussfolgern, dass auch Einschüchterungen eben erfolgt sind. Eine andere Frage von FH19 ganz kurz ist, wieso finden sich auch so viele Wissenschaftler, in Anführungszeichen, Professoren auf dem Papier gebildete Menschen bei den Querdenkern wieder?
Ja, da nehme ich als Beispiel immer wieder gern den Martin Heidegger. Martin Heidegger war ein großer Philosoph, manche sagen einer der größten Philosophen am Beginn des 20. Jahrhunderts, hochintelligent, er hatte einen jüdischen Doktorvater, er hatte jüdische Studierende, Hannah Arendt, eine seiner Studentinnen, war seine Geliebte. Und das hat ihn alles nicht davon abgehalten, Antisemit zu werden, Nationalsozialist zu werden. Und selbst nach dem Untergang des Dritten Reiches, als Hannah Arendt und Karl Jaspers auf ihn zugegangen sind und ihm die Hand gereicht haben, hat er aus seinem Antisemitismus nicht mehr herausgefunden. Er hat dann gesagt, ja, dann war vielleicht Hitler auch Teil der Verschwörung, dann war er vielleicht doch nicht der richtige Erlöser, aber trotzdem bin ich das Opfer und trotzdem habt ihr gefälligst nur Mitleid mit mir zu haben. Das ist eben genau das Tückische. Also Sie können ein hochintelligenter Mensch sein, Sie können hochtechnisch, hochphilosophisch, hochwissenschaftlich gebildet sein. Wenn Sie vom Charakter her zum Verschwörungsglauben neigen, dann werden gerade solche Leute sich darin einbauen. Die entwickeln dann unglaublich komplexe Erzählungen, warum sie unbedingt Recht haben und alle anderen Unrecht haben. Und die haben dann natürlich auch große Gefolgschaften. Also ein Professor Bakhti zum Beispiel oder ein Professor Homburger, die haben dann riesige Gefolgschaften und in einigen Fällen verdienen die damit natürlich auch richtig Geld. Das heißt, also da ist dann, sind gebildete Leute nicht gefeit davor. Im Antisemitismus, muss man das ganz klar sagen, war es gab immer auch einen Antisemitismus der Gebildeten. Auf der Wannsee-Konferenz, wo die Ermordung der Jüdinnen und Juden und der Sinti und Roma beschlossen wurde, hatte die Mehrheit der Teilnehmenden hatte Doktortitel, vor allem juristische Doktortitel. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht hier um Charakterbildung und nicht nur um formale Bildung. Die bietet keinen absoluten Schutz. Sie können sich als hochintelligenter Mensch umso tiefer in den Abgrund hineinschwurbeln.
Vielen Dank für diese klare Darstellung. Eine weitere Frage ist, was sagen Sie zu der Auffassung, Gott will durch die Corona-Plage wirken, wie etwa durch die Plagen im Exodus-Buch der Bibel?
Ja, da würde ich sagen, das ist ja dann wieder die Frage nach dem Gottesbild. Also glaube ich an einen liebenden Gott, der uns Menschen mit Vernunft und also auch mit Wissenschaft begabt hat, oder glaube ich an einen strafenden Gott, der will, dass Menschen leiden. Also wir hatten diese Diskussion zum Beispiel im 19. Jahrhundert, da hieß es, man dürfe bei Frauen bei der Schwangerschaft dürfe man keine schmerzstillenden Mittel einsetzen, denn in der Bibel stünde ja, dass sie unter Schmerzen die Kinder gebären. Und dann gab es tatsächlich Leute, die gesagt haben, Frauen bei der Schwangerschaft darf man nicht medizinisch vor Schmerzen bewahren. Ich bin der Auffassung, genau das ist auch christlich oder religiös, dass man eben sagt, wir nutzen alle Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um Menschen und Tieren Leid zu ersparen. Und deswegen habe ich ein anderes Gottesbild und würde eben sagen, wenn uns Gott herausfordern will, dann doch offensichtlich unsere Vernunft, unser Mitgefühl, unsere Bereitschaft für andere da zu sein, ihnen beizustehen, auch zu teilen. Aber das ist tatsächlich ganz arg spannend, weil wir da ja wieder auf die Frage hinkommen, stellen wir uns Gott als, ich sag mal, böse vor, als strafenden Rächer, als Oberverschwörer, oder stellen wir uns Gott als liebevoll vor, als Ermutiger und Begleiter? Und da sind wir tatsächlich mitten im Bereich der Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich habe ein positives Gottesbild und ich glaube nicht, dass Gott von mir erwartet, Menschen leiden zu lassen.
Dankeschön. Eine ausführliche Frage kommt von Peter Neubauer. Da geht es darum, dass eben Verschwörungsmythen oft unlogisch sind und dass es ja schlimm wäre, wenn so viele Menschen und auch Wissenschaftler Unrecht hätten. Wie soll das gehen und warum erkennen Querdenker logische Brüche nicht? Und warum glaubt man diesen logischen Brüchen, also auch diesen Verschwörungsländern oder so? Warum schenkt man denen wirklich Glauben?
Genau das ist der Grund, das ist eine ganz tolle Frage, warum ich dafür plädiere, nicht mehr von Verschwörungstheorien zu sprechen. Also ich war sehr glücklich, dass jetzt auch Charlotte Knobloch im Bundestag zum Beispiel gesagt hat, Antisemitismus sind Verschwörungsmythen. Denn wissenschaftliche Theorien, die kann ich ja überprüfen. Da kann ich gucken, ob sie stimmen oder nicht. Ich kann sie widerlegen. Das macht ja die Würde von wissenschaftlichen Theorien auch aus, dass ich sie überprüfen und widerlegen kann. Deswegen heißt die Evolutionstheorie und die Relativitätstheorien von Einstein Relativitätstheorien, nicht weil sie schlecht belegt wären, sondern weil sie als wissenschaftliche Theorien immer überprüfbar sind und theoretisch eines Tages auch überboten werden könnten, ja, wie die Physik nach Newton. Und für Mythen gilt das eben nicht. Mythen, die glauben wir, auch wenn wir sie nicht beweisen können. Und ich habe es ja schon erwähnt, positive Mythen hat jeder, hoffe ich, in uns. Also die meisten von uns hier werden wahrscheinlich an sowas wie Menschenwürde oder Menschenrechte glauben. Viele werden an den Sinn der Liebe glauben oder einige vielleicht auch an Gott. Aber Mythen funktionieren nicht nach der gleichen Logik wie eben Theorien. Da geht es um Gefühle. Und deswegen, wenn mit Verschwörungsgläubigen zu sprechen, bringt faktisch nie was, die Leute mit wissenschaftlichen Studien zu bombardieren oder sie sogar Covidioten zu nennen und ihnen abzusprechen, dass sie klar denken können. Denn diese Wahrheiten, die fühlen sie. Mythologische Wahrheiten sind eine Gefühlssache. Da bringt es viel mehr, über Ängste zu sprechen, über Gefühle zu sprechen. Da liegen die Wurzeln. Also ich sage da immer gern, das ist nicht logisch, das ist mythologisch. Und das hat sehr, sehr viel mehr mit Gefühlen zu tun, als tatsächlich mit der rationalen Logik, die wunderbar ist, aber die sich für die Menschen dann halt auch sehr kalt anfühlen kann.
Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Blume, dass Sie so viele Fragen aus dem Chat beantwortet haben. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage konkret zu der Situation hier in Walldorf stellen. Hier in Walldorf demonstrieren, wie bereits erwähnt, wöchentlich ja Querdenker und daraufhin hat die Initiative Solidarisch durch die Krise Gegendemonstrationen organisiert. Nun gibt es unterschiedliche Meinungen zu diesen Gegendemos. Auf der einen Seite gibt es viele Bürgerinnen und Bürger in Walldorf, die diese unterstützen. Auf der anderen Seite hört man aber auch immer wieder Sätze wie lass die Querdenker doch einfach machen, dann verschwinden die ganz von selbst oder Gegendemos werten die Querdenker doch nur auf und schenken ihnen zu viel Aufmerksamkeit. Mich würde daher Ihre Einschätzung zu einem richtigen Umgang mit den Querdenkern hier in Walldorf interessieren. Alles ignorieren, den Dialog suchen, weiter Gegendemos organisieren. Wie sehen Sie das und was würden Sie uns hier in Walldorf raten?
Ja, vielen Dank. Tolle Frage. Also ich würde es so sagen, es war sicherlich richtig, am Anfang klarzumachen, dass die Querdenker nicht für eine Mehrheit stehen, auch nicht für eine schweigende Mehrheit. Es ist eine verschwörungsgläubige kleine Minderheit, die, wie man gesehen hat, wo sie bei Wahlen angetreten sind, auch deutlich verloren haben, die auch sich zerspalten und zerfallen. Das heißt, jetzt würde ich sagen, in der jetzigen Phase ist es genau richtig, was sie gerade tun, sich nämlich selber zu informieren, sich selber zu schützen dadurch auch, mit denjenigen ins Gespräch zu kommen, die überhaupt noch gesprächsbereit sind und da aber auch vor allem auch über Gefühle zu sprechen und eben nicht sich gegenseitig anzuschreien. Ich glaube, es ist wichtig, Flagge zu zeigen, digital, zum Beispiel gute Inhalte zu posten, seriöse Sachen, Vorträge, Podcasts, Bücher zu empfehlen, sich selbst und andere zu schützen. Aber ich würde Sie bitten, sich nicht selber zu gefährden, zum Beispiel jetzt gerade mit den Abstandsgeboten und so weiter. Das ist die Querdenker werden auch in Walldorf die Demokratie nicht abschaffen können. Und deswegen ist tatsächlich solidarisch, vernünftig, gemeinsam durch die Krise zu sein, kann dann eben auch heißen, sich selber vernünftig zu verhalten. Also es war sicher richtig, Gegendemonstrationen zu organisieren und denen die Straßen nicht zu überlassen. Aber ich möchte doch alle bitten, jetzt vernünftig zu sein, damit wir gemeinsam durch die Krise kommen. Und Sie sehen ja, wir können uns auch digital super vernetzen, austauschen und damit auch gegenseitig schützen.
Gut, vielen Dank auch für diese Antwort. Es ist jetzt 20.08 Uhr und damit sind wir schon fast am Ende dieser Veranstaltung angekommen. Zuerst einmal möchte ich mich im Namen des gesamten Punkt-7-Teams ganz herzlich bei Ihnen, Herrn Blume, bedanken, dass Sie als Referent in unserer ersten Online-Veranstaltung dabei waren. Üblicherweise.
Vielen Dank.
Sehr schön. Ja, üblicherweise übergeben wir unseren Referenten und Referentinnen als Dankeschön ein kleines Geschenk. Und da wir Sie, Herr Blume, ja leider pandemiebedingt nicht bei uns hier im schönen Walldorf begrüßen konnten, möchten wir Ihnen mit unserem Geschenk ein kleines bisschen badische bzw. kurpfälzische Atmosphäre ins Schwabenland schicken. Bereits am Freitag haben sich zwei Flaschen badischer Wein zu Ihnen auf den Weg gemacht, und zwar unser Stiftungswein. Unsere Gemeindestiftung wurde vor fast 5 Jahren gegründet, damit auch in Zeiten rückläufiger Finanzmittel und Personalausstattung hier in Walldorf ein Mehr an lebendigem Gemeindeleben möglich ist, sei es in der Kinder- und Jugendarbeit, der Seelsorge, der Diakonie oder eben auch in der Erwachsenenbildung, wie hier bei Punkt 7. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dem Stiftungswein eine kleine Freude machen konnten.
Herzlichen Dank. Ich freu mich sehr und finde es auch schön, dass wir dadurch zeigen können, dass auch Badener und Württemberger wunderbar zusammenhalten können, auch in der Krise. Ich werde darauf auf Sie alle anstoßen.
Sehr schön gesagt. Ja, außerdem möchte ich mich im Namen des gesamten Teams auch ganz, ganz herzlich bei unserer EGJ, also unserer Gemeindejugend, bedanken. Ohne euch wäre unsere Veranstaltung heute gar nicht möglich gewesen, denn ihr habt euch im Hintergrund um die gesamte technische Umsetzung gekümmert. Es gab nun zwar doch ein paar unerwartete technische Probleme, daher war das heute ja jetzt eher ein Podcast und keine Videokonferenz, aber Podcasts sind ja gerade total im Trend und wir hoffen, dass es Ihnen allen gefallen hat. Und natürlich arbeiten wir weiterhin daran, dass solche Schwierigkeiten beim nächsten Mal dann vorher beseitigt werden. Also noch einmal ein großes Dankeschön und auch ein großes Lob an unsere EGJ, dass ihr unser Punkt-7-Team heute unterstützt habt. Denn das ist, wie ich finde, gelebte Zusammenarbeit und Gemeinschaft in unserer Gemeinde. Und zum Schluss möchte ich mich auch noch bei der Initiative Solidarisch durch die Krise bedanken. Denn aus deren Reihen kam die Idee auf, dass Punkt-7 heute Herrn Blume zu unserem politisch neutralen Diskussionsforum einlädt. Viele Fragen wurden jetzt beantwortet und gleichzeitig wurde uns allen auch viel zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben. Vielen Dank an Sie alle, die heute bei unserer ersten Online-Veranstaltung dabei waren. Wir hoffen, dass wir das bald wiederholen können, dann hoffentlich auch mit Video und damit dann auch einen lebendigen Austausch in dieser Zeit der Pandemie ermöglichen können. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und vor allen Dingen bleiben Sie behütet.
Danke, macht's gut.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.